Ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast Tête-à-Tête auf dieser 40. Folge. Auf dieser 40. Folge kann ich begrüßen, Präsidentin der Fachstelle Zwangsheirat. Los geht's mit der Anu Sivaganesan. Viel Vergnügen.
Auf einmal, merci vielmal, nimmst du Zeit und ja, bist hier bei mir auf dem Podcast. Vielleicht zum den Leuten einen Einblick zu gewähren, was du alles machst, willst du das vielleicht zum Start ein bisschen in einen Kontext setzen, damit die Leute etwas über dich wissen?
Ja, also ich habe Verantwortung für die Rechtsabteilung bei der Fachstelle Zwangsheirat, das Kompetenzzentrum des Bundesinnen. Sonst bin auch in verschiedenen Organisationen, die sich im Themenfeld Menschenrecht, Frauenrecht und Kinderrecht engagieren. So bin ich bei der Kinderlobby Schweiz oder auch NCBI, National Coalition Building Institute, die sich für Konfliktlösung und auch Vorurteilabbau engagiert. Und ich sitze noch in zwei eidgenössische Kommissionen, EKF, Eidgenössische Kommission für Frauenfragen, und EKM, Eidgenössische Kommission für Migration. Also du siehst, mein Themenfeld ist so ein bisschen in diesem Bereich, sage jetzt mal, Menschenrecht, wenn ich so jetzt breit definiere und wo ich auch gerne leidenschaftlich mitwirke. Und die Haupttätigkeit ist meine Forschung an der Uni Zürich als Rechtswissenschaftlerin. Ich mache eine 6-Länder-Vergleichsstudie zum Thema rechtliche Massnahmen gegen Zwangsheirat. Also ich schaue in 3 europäische und asiatische Länder an, wie das Thema rechtlich behandelt wird und auch die rechtssoziologische. Also mich interessiert nicht nur das geschriebene Recht, sondern auch das gelebte Recht in dem Kontext von eben unfreien Heiraten. So viel zu mir, zu meinem Hintergrund.
Genau, es geht ja alles ein bisschen in eine ähnliche Richtung oder mehr oder weniger. Zum Fachstelle Zwangsheirat in einen Kontext setzen, was macht ihr also für Leute, die sich jetzt gar nicht damit auskennen?
Fachstelle Zwangsheirat, ich tue vielleicht kurz zu der Entstehungsgeschichte oder seit wann wir in der Schweiz zu dem Thema einbringen. Entstanden ist die Fachstelle 2001. Es sind motivierte Persönlichkeiten von unterschiedlichen Bildungs-, auch kulturellen Hintergrund, Männer und Frauen, die Handwelle zu dem Thema einerseits sensibilisieren, weil wir haben damals gesehen, dass in den Nachbarländern Deutschland oder auch zum Beispiel wenn wir ein bisschen weitergehen in Großbritannien, dass das Thema sehr stark auch in der Öffentlichkeit oder auch in den nordischen Ländern gesprochen worden ist, aber in der Schweiz haben wir wie nicht gehört. Das Gefühl gehabt, Zwangsverheiratungen, das findet doch nicht in der Schweiz statt, aber die sind auch hier vor Ort, haben wir auch Fälle gehabt. Es ist eine soziale Realität in der Schweiz, und das Ziel von uns war, dass wir wollen, dass Betroffene auch Möglichkeit haben, dass sie sich wenden können und dass auch die Bevölkerung, Fachpersonen darunter auch natürlich eine Sensibilisierung zu diesem Thema erreichen. 2005 ist Fachstelle Zwangsheirat sozusagen going public den Schritt gemacht. Wir haben sehr schon Zeit gebraucht, weil ich finde, man muss sich mit so einem Thema auch auseinandersetzen. Das haben wir als Person auch gebraucht, uns weitergebildet, auch zu dem Thema Informationen geholt, sei es wissenschaftlich oder auch sonst Best Practices, was machen andere Länder. Was du siehst, 2001 bis 2005, wir haben 4 Jahre fast gebraucht, dass wir eigentlich auch intern uns mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und 2005 war eben der erste Schritt gewesen, wo wir verschiedene Veranstaltungen, verschiedene Deutschschweiz vor allem, durchgeführt haben. Und somit dann auch die Beratung eigentlich entstanden, weil auch Betroffene sich bei uns gemeldet haben. Das heisst, die Beratungspersonen bei der Fachstelle Zwangsheirat, das heisst nicht, dass jede Person kann Berater oder Beraterin werden. Ich als Juristin bin nur zuständig für rechtliche Fragen. Ich leite eben, wie gesagt, die Rechtsabteilung. Unsere Beratungspersonen brauchen schon auch entsprechende fachliche Kompetenz. Und zusätzlich, was auch sehr wichtig bei uns ist, die mehrkulturelle Informationen und auch die Sensibilität, Umgang mit dem Thema. Das ist eine von wichtigen Kompetenzen für Berater und Beraterinnen in diesem Feld. Und wir haben sehr lange auch mit dem Bund gemeinsam mitgewirkt und seit 2018 hat der Bund uns als das Kompetenzzentrum des Bundes auch den Auftrag in dem Sinn erteilt, dass wir Zuständigkeiten haben, schweizweit zu dem Thema einerseits sensibilisieren, aber auch Beratungen oder Unterstützung auch jetzt für Fachpersonen in verschiedenen Kantonen und Lokalen auch unser Know-how anbieten und sie unterstützen. Das
das war sicher ein zentraler Schritt für die ganze Organisation.
Also ich muss eher sagen, unsere Beobachtung, auch zum Beispiel in Österreich, Orient Express, wo jetzt genau die Funktion macht wie mir, oder Forced Marriage Unit in Großbritannien, das ist eine staatliche Stelle, oder auch in Niederlanden gibt es zum Beispiel auch so staatliche Zentralstellen. Das ist sehr wichtig zu dem Thema. Und das ist auch, in der Schweiz hat ja auch viele Studien gegeben oder Evaluationen, wo der Bund selber auch in Auftrag gegeben hat, das bisherige, das, was der Bund gemacht hat. Und auch dort in dieser Studie ist dazu gekommen, es braucht eigentlich wie eine Zentralstelle, wo das Ganze koordiniert, weil es ist, das Thema hat doch auch Komplexität. Es ist nicht so, dass Zwangsverheiratungen nur in der Schweiz passiert. Es hat auch eine mehrnationale Dimension, sage ich jetzt mal. Also eine junge Frau, die jetzt in der Schweiz aufwächst, kann sein, dass sie einen Landsmann heiraten muss, der jetzt in Großbritannien lebt. Dann kann sein, dass ein Onkel, der in Dänemark ist, der auch mitbestimmen hat. Da gibt es noch Großmutter im Herkunftsland, die auch noch Druck ausübt. Du siehst, es ist schnell sind mehrere Länder involviert. Dann gibt es auch noch die Gefahr Verschleppung ins Ausland. Meistens ist das Ausland auch Herkunftsland. Oder in einem anderen Diasporaland. Das heisst, dann müssten wir die Person auch die Unterstützung geben. Also sehr schnell braucht es schon eigentlich eine Stelle. Und ich glaube, dass die Position als Kompetenzzentrum, es ist auch öffentlich ausgeschrieben, es haben sich alle können auch bewerben und ich glaube, dann ist das eigentlich die Fachstelle, hat die Funktion bekommen. Wahrscheinlich auch liegt es an dem, weil wir ja seit 2001 uns mit dem Thema rundum, sage ich jetzt mal, Beziehungen, Zwang, Liebesverbot, Sexualität, Jungfräulichkeitskult, das sind eigentlich unsere Themen, womit wir uns auch jahrelang auch auseinandersetzen. Es kann natürlich auch sein, dass das Know-how dazu geführt hat. Ich glaube, für das Thema ist es sicher wichtig, dass der Bund weiterhin dranbleibt. Es müssen alle staatlichen Stellen, nicht nur auf Bundesebene, auch auf kantonale Ebene, auf lokale Ebene, braucht, dass es weiterhin zu dem Thema, was gemacht wird. Es gehört zu staatlichen Aufgaben. Es ist ein Menschenrecht. Wir reden über freie Partner- und Partnerinwahl. Das ist in der allgemeinen Menschenrechtserklärung schon verankert im Artikel 16 Absatz 2. Und es gibt zahlreiche internationale Menschenrechtsinstrumente, sei es UNOPakt 1 oder 2, die einen Artikel zu dem Thema haben. Das ist auch in der Schweiz ist ja seit 2013 ein Verbrechen. Es ist nicht irgendein Bagatelldelikt, sondern es ist ein Verbrechen. Mit Andig mit bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe. Also das Thema hat auch rechtliche Dimension, wo auch die Staaten die Sorgfaltspflicht beziehungsweise auch verpflichtet sind zu dem Thema auch sich engagieren oder auch die Istanbul-Konvention natürlich von 2011, wo ja auch schon 3 Bestimmungen in dieser Konvention gibt es zum Thema Zwangsheirat. Also du siehst schon eigentlich, dass hier auch Staaten auch natürlich gefordert sind, ihren Beitrag zu leisten. Und ich glaube, die Schweiz ist da dran.
Ja, aber wie du sagst, die Länder müssen sich eigentlich dementsprechend darum kümmern. Wie findet es zum Beispiel hier in der Schweiz genau statt? Also wie kann man sich Zwangsheirat in der Schweiz vorstellen?
Ja. Also es gibt nicht den Fall, wo jetzt allenfalls soll, also ich meine, dass es bei jedem so muss ablaufen. Jeder Fall ist sehr individuell. Es kann sein, dass zum Beispiel Zwang oder die Gewalt schon viel früher anfängt. Wir reden dann von vorehelichen oder premarital sozusagen Oppression, dass die Zwang schon früher anfängt. Das kann sein, zum Beispiel Einschränkung von Bewegungsfreiheit. Vor allem bei Frauen ist ein Thema, sobald sie das Pubertätsalter erreicht haben, dass ihre Sexualität stark kontrolliert wird. Dann ist es Thema von das ganze Jungfräulichkeitskult, wo damit zusammenhängt, dass Eltern sehr stark rigide Kontrolle natürlich machen, wo sie sich befinden, was darf sie, strenge Kleidervorschriften, was darf Tochter und was nicht. Das heisst, es fällt schon viel früher an. Und dann gibt es natürlich auch schon während sozusagen oder wenn die Heirat angesagt ist, das kann auch, es gibt auch Gefahr von Verschleppung. Wir sagen es im Outplacement, dass die Person, die eben in der Schweiz aufgewachsen ist oder hier geboren ist, dass sie dann mitgenommen wird. Mitgenommen, es kann sein gegen den Willen oder es kann auch sein, dass sie zum Beispiel wie eine böse Überraschung dann in der Ferien erlebt. Es könnte manchmal auch die Liste Täuschung vorhanden sein, dass sie sagen, gut, die Grossmutter liegt im Sterbebett oder es ist Cousine heiratet, dass sie so sozusagen ins Ausland mitnehmen. Das ist auch strafrechtlich sehr relevant, weil die Istanbul-Konvention, die ich erwähnt habe, sagt im Artikel 37 Absatz 2, dass genau so das Verhalten, wo eben Personen, ihre Kinder mit List und Täuschung sozusagen also mitnehmen, zwecks Heirat, sollten auch Mitgliedstaaten und Strafstellen, also siehst du, es ist also auch die Dimension von Zwangsverheiratung im Ausland wird rechtlich auch behandelt. Auch in der Schweiz ist es so, wenn man eben im Ausland zwangsverheiratet, kann man auch in der Schweiz strafrechtlich dann nachgehen. Oder eben auch, es kann auch sein, dass Zwang auch nach der Eheschliessung, es ist nicht so, dass sobald man die Zwangsheirat mitgemacht hat, dass der Zwang dann auch aufhört. Wir reden dann auch von Ketten von Zwang. Da kommt natürlich der Druck, es muss fürs nachgesorgt werden.
Ja.
Und Zwang, dass man auch in dieser Ehe bleibt. Also wir tun im Deutschen eigentlich unterscheiden zwischen Zwangsheirat und Zwangsehe. Und Zwangsehe ist eben so zu sagen, dass du darfst dich nicht trennen, du darfst dich nicht scheiden lassen, du musst in dieser Ehe bleiben. Das ist eben die Zwangsehe und die Ehe muss auch funktionieren.
Mhm. Das ist ja nicht wie ich habe eure Grafik auf der Website angeschaut, wo der halt sehr spannend ist. Das ist ja nicht wie man sich vorstellt, jetzt ihr heiratet und es geht vor allem um den Akt vor einer Hochzeit, dass man heiratet und dann ist man verheiratet, man ist ein verheiratetes Paar. Sondern es geht auch darum, eben der Bleibezwang in dieser Ehe, sondern dass man dort muss bleiben und nicht wie wieder ausscheiden aus dieser Ehe oder was auch immer, sondern wie du sagst, es muss funktionieren. Und die Rede ja dort aufgeführt, dass es ganz verschiedene Formen von Ehen gibt. Minderjährigkeitsheirat, Mehrheirat, gleichgeschlechtliche Heirat, Liebesheirat, Scheinheirat, alle die verschiedenen Formen, wo man sich teilweise gar nicht überlegt. Und das Spezielle da ist ja eben genau das, dass es so muss bleiben. Also man hat die Option nicht, sich zum Beispiel zu scheiden, was auch immer, ja.
Absolut, es ist eben genau wichtig bei Zwangsehe. Es kann sein, dass du jetzt dass du selber wir nennen dem ja selbst organisierte Heirat, wo du dann natürlich selber mit Online-Plattform oder sonst irgendwie. Auf jeden Fall die Initiative geht vom Individuum aus. Das ist eigentlich bei uns das Unterscheidungsmerkmal zu arrangierten Heirat. Es kann sein, dass eben aus Freiwilligkeit die Ehe erfolgt ist, aber nachher kann es sein, dass die Möglichkeit, du findest, es funktioniert nicht oder du erlebst Gewalt. Unterschiedliche Faktoren, willst du jetzt dich eben befreien von dieser Ehe, aber es ist dir nicht möglich. Und da ist es für uns auch wichtig, dass die Zwangsehe aus verschiedenen Heiratsformen kann entstehen. Es kann auch sein, dass von Anfang an Zwang involviert war oder eben der Zwang kommt später.
Mhm. Wie wichtig ist es zu unterscheiden zwischen zwischen zum einen einer arrangierten Heirat und einer Zwangsheirat, dass man die beiden Sachen nicht vermischt.
Als Rechtswissenschaftlerin ist für mich sehr wichtig, weil für uns ist ja wichtig die freie Willensäußerung. Und auch wenn man die rechtlichen Menschenrechtsinstrumente oder alle rechtlichen Unterlagen anschaut, dann ist es immer wieder ist das Thema, ob die freie Willensäußerung vorhanden ist. Und man geht von dem aus, auch rechtlich die Unterscheidung zu machen, bei einer arrangierten Heirat ist das gegeben. Das ist eigentlich, sage jetzt mal, theoretische Verständnis oder auch zum Thema, weil das Paar, Brut oder Bräutigam, haben real, also wichtig ist bei einer arrangierten Heirat, dass sie eine reale Chance haben, zum Vorschlag Nein zu sagen. Das ist sicher auch, klar hat es auch in der Schweiz zum Beispiel Forderungen gegeben, 2011 auch schon früher, dass man arrangierte und Zwangsheirat zivilrechtlich und strafrechtlich dagegen Massnahmen erlernt. Da hat damals der Bundesrat auch gefunden gehabt, bei einer Zwangsheirat, das ist klar, Menschenrechtsverletzung. Und bei einer arrangierten Heirat redet man nicht von Menschenrechtsverletzung, weil eben das Beteiligte Möglichkeit haben, zum Nein äußern. Das ist sicher mal rechtlich die Perspektive. Und ich finde, dass man auch strafrechtlich oder auch sonst zivilrechtlich die Unterscheidung machen, ist wichtig. Aber gleichzeitig auch finde ich, dass man nicht das Thema sagt, okay, es gibt arrangierte Heirat, es gibt Zwangsheirat und die beiden Heiratsformen haben nichts miteinander zu tun. Das wäre auch eine falsche Haltung. Vor allem eben, wenn man, ich sage es mal, wenn man auch gesellschaftlich oder auch soziologisch das Thema möchte gerne annähern, müsste man auch gewisse Kritiken zu der arrangierten Heiratsform auch bringen. Und das machen sehr viele Feministinnen in vielen Ländern auch, sei es Pakistan, Türkei oder auch Indien. Meine Begegnungen mit Feministinnen vor Ort, wo sie eben genau bringen, weil Heirat ist ja schon mit vielen Normen und Vorschriften aufgebürdet. Wenn man sich eigentlich eine arrangierte Heirat vorstellt. Ich kenne jetzt keine Eltern, die für ihre Tochter eine andere Frau suchen. Das heisst, es ist immer eine heterosexuelle Bindung vorgesehen. Gleichgeschlechtliche Eheschliessung ist tabuisiert in Gemeinschaften, die arrangierte Heirat praktizieren. Also es ist immer eine Verbindung zwischen Mann und Frau. Und dann ist es auch so, es gibt einen starken Endogamiezwang. Das heisst, man muss immer innerhalb von der eigenen Gemeinschaft, sei es jetzt gleiche religiöse Angehörigkeit oder der gleiche ethnische Hintergrund, manchmal sogar die Verwandtschaft muss es sein oder von gleicher Region. Wenn man jetzt das Land nimmt, dann hat man auch Regionen, die eigentlich sehr stark auch bestimmen können sein. Das heisst, die Freiheit, die man hat, die ist sehr stark eingeschränkt bei einer arrangierten Heirat. Wenn man jetzt, das ist, was ich immer finde, in der Schweiz, das ist also ein vielfältiges Land, da haben wir die Schönheit oder die Bereicherung, dass man ja so viele Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergrund hier lebt, dass wir ja so viele Möglichkeiten haben, auch unsere Partner, Partnerin suchen, natürlich nicht zu einschränken. Aber genau da ist ja das Problem, wo man auch beobachtet, wo auch die Betroffenen zu uns kommen, wo jetzt einen Partner oder Partnerin haben, wo nicht gleichen Hintergrund, sei es kulturell oder religiös haben und dass die Eltern die, sozusagen die Beziehung nicht akzeptieren und dann selber sozusagen einen Vorschlag bringen, eben der gleichen Landsfrau oder Landsmann oder Christin oder jetzt ein Hindu oder muslimische Angehörigkeit, dann kommen sozusagen das endogame Verhalten oder Vorschriften von Eltern, wo sehr wichtig ist. Und ich sage das immer wieder, für mich ist es eigentlich, da sieht man auch, weil ich mich noch mit dem Thema Rassismus auseinandersetze, für mich ist ganz klar, und das habe ich auch schon in verschiedenen Orten dann auch das Thema angesprochen, wenn jetzt jemand kommt, sage jetzt mal, schweizerische Eltern ohne Migrationshintergrund würden sagen, meine Tochter darf jetzt dunkelhäutige Person, jetzt in Eritrea, nicht heiraten, eben weil er dunkelhäutig ist. Dann ist es für alle klar, und das ist auch ganz klar, das ist eigentlich rassistisch motiviert, dass sie dagegen sind. Und so das Gleiche erleben wir auch von einer, sage ich jetzt mal, einem türkischen Vater, der findet, meine Tochter darf jetzt kein Eritreer heiraten, darf jetzt nicht bei Russland heiraten und so weiter. Also hier ist es genau das gleiche auch. Also es ist auch genauso rassistisch und ich finde, man muss auch über das reden, wieso das verboten wird und was für ein Druck, dass die Kinder dann auch erleben, die, die eben genau die Rahmen sprengen und dann auch die kulturelle Bereicherung, die ja auch gibt, wo sie sich dann auch sozusagen verlieben und dann natürlich den Druck erleben, nein, das darfst du eben nicht, weil die Person aus Sicht von der Eltern falsche Freundin oder falsche Freund ist, oder? Da braucht mehr Sensibilisierung, dass man auch über das Thema auch das Heiratsverhalten auch aus rassistischer Perspektive kann reden, finde ich, braucht hier natürlich noch mehr Diskussionsbedarf.
Wie stellst du das fest, dass das auch irgendwie in der Schweiz jetzt gehst, dass man wie, du sprichst ja zum einen an, dass es nicht immer schwarz und weiß ist, also dass man nicht immer so genau, dass das alles wie eigentlich flüssig ineinander übergeht. Also das eine ist einfach das Extrem von einer kompletten Zwangsheirat und das andere ist, geht das auch über in gewisse Vorurteile haben. Eine Hochzeit findet zwischen Mann und Frau statt, was auch immer. Wie stellst du es in der Schweiz vor, dass man eben gewisse Vorurteile hat und in gewisse Muster denkt und nicht komplett offen ist?
Also bei dieser Frage, Diskussion ist immer natürlich unterscheiden deine individuellen Präferenzen. Da sage ich, es gibt, jede Person hat ihre Präferenzen, humorvoll sein, sportlich sein oder ich weiß nicht, braune Haare, schwarze Haare oder irgendwie. Da hat jeder Mensch, glaube ich, eine Vorstellung. Und da finde ich, das sollte Raum geben. Sobald aber jetzt also sage jetzt mal, Drittpersonen meine ich deine Familienmitglieder, weil das sind ja, wir haben ja damit zu tun, dass Familie involviert ist als Täter und Täterinnen, wo eben den Zwang ausüben. Wenn sie kommen, dann sagen sie, du darfst nicht die Person, und bei Familie geht es ja nicht immer um Eigenschaften, wie ist die Person jetzt humorvoll, ist die Person jetzt sportlich oder sonst irgendwie andere, sondern es geht immer um was für eine Bildung hat die Person, finanzielle Lage und eben was für Herkunft und was die religiöse Zugehörigkeit, das sind so die objektiven Kriterien, wenn man so sagt, wo auch sehr wichtig gestellt wird und das auch entscheidend ist bei deiner Partner- und Partnerinnensuche. Und wenn, sobald das passiert, finde ich, dann bist du als Individuum nicht mehr frei, deine Präferenzen im Vordergrund zu stellen.
Gut, aber ja, was ich mich halt frage, ist, inwiefern bist du frei? Ich meine, du wirst ja in vielen Punkten wirst ja durch deine Kinder, durch deine Erziehung, durch deine Erlebnisse, hast ja schon eine gewisse Prägung, wo halt eben entscheidet, dass du dich dafür interessierst, dass jemand sportlich ist oder nicht sportlich ist oder was auch
Absolut.
immer. Darum, das finde ich mega schwierig zum irgendwie eingrenzen. Du wirst ja
Absolut. Also
auch, ja.
ich bin der Meinung, also klar, Partnersuche oder Heirat, das gibt in jeder Gesellschaft auch Einschränkungen und Vorschriften und Erwartungen von deinem sozialen Umfeld, natürlich. Und das prägt dich auch als Individuum. Das Individuum ist immer in einem sozialen Kontext dann auch anzuschauen. Für uns oder für mich ist dann die Frage, wie viel Druck, Zwang erlebt das Individuum, so dass Menschenwürde, so Würde von dieser Person verletzt wird. Dann hört sozusagen für mich dann auf, sozusagen, dann muss natürlich, müssen wir sagen, nein, da wird kein, also eben Menschenwürde wird verletzt, in dem eben Zwang, sei es jetzt psychisch oder physisch oder andere Formen von Gewalt angewendet wird, dass die Person kann nicht mehr funktionieren und nicht mehr das sich entfalten.
Ja, also eigentlich
Mit
quasi das halt zum
Grenzen.
ja also quasi das halt zum Punkt, an die Entscheidung triffst, dass dann halt einfach sollst frei einfach können entscheiden und nicht irgendwie noch unter der Beeinflussung stehst von Onkel, Tante, was auch immer, wo sagen, das stellen sie sich vor, das weniger, es sollte mehr in die Richtung gehen oder in die Richtung gehen. Genau, ja.
Ja, also es ist eben, dass du frei von Zwang kannst auch deine Wünsche durchsetzen,
Genau,
dass du
ja.
sagen, ja, ich kann eben, das sage ich als Individuum, sind deine Präferenzen sind so in einem sozialen Kontext auch entstanden. Du bist Teil von dieser
Genau, ja.
Mitglied von dieser Gesellschaft. Also, da ist natürlich, dass deine Präferenzen sind anders prägt und meine anderen. So ist es ja bei jeder Person. Sobald aber eben zum Beispiel deine Eltern würden sagen, Niklaus, du darfst das nicht, sonst würde man das und das mit dir machen, oder du wirst eben in einem Zimmer eingesperrt, du wirst im Ausland mitgenommen, oder auch Zuneigung wird, also es kann ja, Gewalt gibt es ja verschiedene Formen. Und wenn deine Bewegung immer eingeschränkt wird, kontrolliert wird, und nachher kommt noch die geschlechtsspezifische Form noch, als Frau darfst du das und das nicht. Das ist ja alles zusammenhängend mit der Heirat, vor allem auch die weibliche Sexualität, warum das schon viel zu früh anfängt. Eltern haben Angst, dass ihre Töchter können die Jungfräulichkeit verlieren können, weil es gibt einen Zwang, also Zwang, oder Vorschrift, du musst jungfräulich in die Ehe gehen. Und da ist es einfach tägliche Kontrolle, wo die Menschen untersetzt sind, oder? Das ist es bei Communities Watching, und das ist es eigentlich, wo sie sich nicht können einfach frei als Individuum entfalten. Und das ist es, glaube ich, das Wichtige. So oder so bei den Fachstellen ist nicht so, dass wir auch Fälle haben, wo jetzt arrangierte Heiratsfälle oder und so weiter, wo Personen finden, ich kann selber, also ich kann das wählen. Das sind ja nicht die Fälle, die mit mir zu tun haben. Bei uns ist ganz klar, das Individuum fühlt sich unter Zwang gesetzt und möchte sich auch gerne befreien. Also,
Ja, also Komponenten vom Zwang muss immer gegeben sein.
ja.
Ja. Vielleicht, wir können auch gerne auf die Punkte eingehen, wie Leute beeinflusst werden, was teilweise verboten wird, erlaubt wird. Aber was mich gleich noch interessiert ist, es kann jetzt sein, durch deine Erfahrungen, die du gemacht hast, in diesem Bereich, zum Beispiel sagst, eigentlich die Form von einer Heirat, von einer Ehe, funktioniert gar nicht mehr, ist veraltet. Das sollte man überdenken. Wie stehst du zu diesem Konzept generell noch?
Das wäre wahrscheinlich mein persönlicher also Wunsch, aber in meiner Tätigkeit sehe ich, dass Heirat sehr eine hohe Stellung hat in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft. Dass Heirat immer noch die legale, das mal als Plattform ausdrücken, wo Sexualität darf erlebt werden. Das heißt, es ist nach wie vor eine wichtige soziale Institution für eben mit den Menschen, die mit mir zu tun haben, Beratung und Begleitung treten, nur für ihre Familie und für die Gemeinschaft, wo sie sind. Also von der, und das ist ja genau bei Zwangsheirat, bei arrangierter Heirat, wo wir als Kritik auch bringen, oder auch wir, ich meine, Feministinnen auch, die sagen, dass Heirat als einzige Lebensform für zwei Menschen vorgesehen ist. Es gibt per se einen Heiratszwang. Es gibt keine alternativen Lebensmöglichkeiten in einer Partnerschaft oder Lebensgemeinschaftsleben. Es gibt einen Zwang, eben den Monogamiezwang, in dem Sinn, du musst mit dem gleichen Partner lebenslang leben, egal ob die Ehe funktioniert oder nicht. Das heisst, also du siehst so eigentlich, dass es ist eigentlich keine veraltete Institution, sondern nach wie vor eine wichtige, wo wir auch feststellen, ist, für viele ist sogar die Zwilltrauung, sie ja rechtlich die Ehe ist, sozusagen. Also in der Schweiz, wir haben ja Primat von der Zwilltrauung. Du musst zuerst zum Zwillstandsamt staatlich die Eheschliessung machen und erst dann darfst du ja die religiöse Eheschliessung vornehmen. Und auch hier gibt es sehr viele, die die Einstellung haben, das ist nur ein administrativer Akt, den man da machen beim Zivilstandsamt. Die richtige und wichtige Eheschliessung, die ist dann nachher, was kommt, die religiöse oder traditionelle Eheschliessung. Und in der Praxis in der Schweiz, wo man dann auch feststellt, dass leider das schon vorher stattfindet, dass die religiöse Eheschliessung schon vor der Ziviltrauung stattfindet, damit wird genau also das Primat von der Ziviltrauung verletzt. Und was damit auch noch gemacht wird, dass schon minderjährige Personen unter 18 dann auch schon in der Schweiz verheiratet werden. Was nochmal auch verletzt, also das Recht verletzt wird, weil zum Heiraten musst in der Schweiz auch, wenn du heiraten willst, musst du ja 18 und älter sein. Das wird auch so umgegangen.
Ja, vor allem, was ja spannend ist, ist, das kann man zu einer gewissen schönen Frage stellen, einfach so, ja, das ist aber auch etwas, was wir vorher haben wir das schon thematisiert, gewisse Vorurteile, gewisse Prägungen, die wir haben durch soziale Faktoren, alle von uns, ist ja gleich spannend, eben zu sehen, wie schauen wir jemanden an, der verheiratet ist, wie schauen wir jemanden an, der nicht verheiratet ist, obwohl eigentlich das rein gar nicht über die Qualität von einer Beziehung aussagt, ob jetzt zwei verheiratet sind oder ob die einfach zusammenleben oder was auch immer. Ja.
Absolut, also ich glaube, die Ehe als Institution, die hat auch rechtlich Relevanz und auch sozial Stellung, eine hohe Stellung, würde ich jetzt sogar sagen, bekommt die Institution Ehe so, ja.
Ja. Um zurück zum Thema Zwangsheirat zu kommen, wie, vielleicht, ich weiß nicht, ob es in einem globalen Kontext noch erörtern, aber ganz jetzt mal spezifisch auf die Schweiz bezogen, wie findet Zwangsheirat in der Schweiz statt?
In der Schweiz, also wie ich vorhin gesagt habe, es muss jetzt nicht unbedingt vor dem, also eben beim Zivilstandsamt das passieren, es kann auch informell, religiös oder also, traditionell
ja,
so
eine Ehe geschlossen
werden. Oder es gibt auch Zwangsverlobungen. Man kann ja sagen, ja gut, es ist ja nur eine Verlobung, also Zwangsverlobung, es hat ja rechtlich keinen Anspruch, dass man muss nachher eine Ehe eingehen muss. Leider eben, das ist das Recht, aber das andere ist ja immer das Gelebte, was auch für die Gemeinschaft wichtig ist. Und wenn man schon verlobt ist, dann ist man schon drei Viertel Mann und Frau, also Ehemann und Ehefrau. Sich von dieser Verlobung lösen, ist nicht sehr einfach. Also das heisst, es bindet dann auch die Personen. In der Schweiz werden auch sehr viel schon im jungen Alter verlobt, versprochen oder eben auch religiös verheiratet unter 18. Das ist ja das Phänomen eben von der Minderjährigkeit, wo man seit 2016 oder wo wir seitdem aufmerksam geworden sind, wo wir festgestellt haben, dass wir immer mehr auch Fälle haben von eben jungen Personen bei uns. Dass es, also bei uns ist so, dass ein Drittel von unseren Fällen betrifft Personen unter 18. Und das ist, finde ich, doch eine hohe Zahl. Einfach die, um einen Überblick zu geben, wie viele Fälle das wir jetzt im letzten Jahr hatten. Mit den Nummer Fachberatungen zählen, das waren 346, davon 138 jetzt minderjährige Betroffene. Und das ist, wenn man 2020, 2019 anschaut, etwa so in diesem hohen Niveau bewegt sich die Anzahl der Betroffenen. Es kann auch sein, zu deiner Frage zu, wie das in der Schweiz passiert. Es kann auch sein, dass die Person, die hier in der Schweiz auch aufgewachsen ist, dass sie dann sozusagen in der Ferien muss mitgehen und dann im Ausland dann verheiratet wird. Oder was wir auch festgestellt haben, das ist jetzt, sage ich jetzt mal zurückblickend, 2020 und 2021 während der Pandemiezeit, dass auch mittels Technologie oder eben zum Beispiel Skype-Call oder Face-Call, dass auch schon Eheschliessungen vorgenommen worden sind. Natürlich, das ist rechtlich, hat keine bindliche oder das ist kein Anspruch, also dass es als eine Ehe gilt. Aber für die Personen ist das extrem bindend. Das sind so verschiedene Formen oder wie eigentlich Zwangsheirat in der Schweiz auch passiert.
Gibt es irgendwie, kann man speziell sagen, sind gewisse Regionen, was vermehrt, oder betrifft zum Beispiel auch Schweizer Familien in gewissen religiösen Kreisen, wo das stattfindet? Wie sind da deine Erfahrungen damit?
Gut, ich zitiere hier die Bundesstudie von 2012. Man sagt, der Bund hat eine Auftragsstudie gegeben und 2012 ist sie veröffentlicht worden. Und die Studienautorinnen haben mit, also sie haben Online-Befragung Institutionen, die sie gefragt, die in diesem Feld arbeiten. Und so haben sie ihre Zahlen zu Betroffenen publiziert. Und dort haben sie festgestellt, dass das meist Betroffene in der Schweiz Herkunft aus Anführungszeichen Balkanregion und aus der Türkei und aus Sri Lanka kommen. Unsere Erfahrung und ich die Fachstelle, wir haben doch von der repräsentativen Zahl reden, weil wir ja doch seit 2005 mit Beratung auch zu tun haben. Das hat sich natürlich auch erweitert, die Region, in den letzten Zeiten auch. Wir haben Betroffene aus Syrien, Irak, Iran, kurdisch sprechende Personen, weiterhin türkische Personen, Pakistan, albanisch sprechende Personen und so weiter. Also es ist Eritrea. Also da hat sich auch, müssen wir sagen, ein bisschen, es betrifft viele Kulturen oder Herkünften, wenn man so sagen kann. Ich kann dir jetzt nicht sagen, das ist die bestimmte Region, wo das Thematik vorkommt. Und andererseits müssen wir sich auch vorstellen, was für eine Migrationsbevölkerung, was für ein Setting haben wir denn in der Schweiz. Das ist auch sicher damit zusammenhängend. Wenn ich jetzt betroffene Zahlen jetzt in Großbritannien, First Married Unit, FMU, die staatliche Stelle aus UK, wo jährlich auch ihre Zahlen publiziert, bei ihnen ist immer eigentlich der südasiatische Kontinent im Vordergrund als meist Betroffene, vor allem Personen aus Pakistan. Natürlich, das hängt auch damit zusammen, weil sie eine grosse Einwanderung aus Pakistan auch haben. Also ich glaube, das müssen wir auch mit berücksichtigen, wenn man so Statistik oder so auch liest. Und das ist sicher auch in der Schweiz. Oder in Deutschland hat es Personen aus der Türkei, kommen auch prominent vor, und in den Niederlanden Personen aus maghrebischer oder auch türkischer Herkunft sieht man in den Niederlanden. Also da siehst du, je nach Länder, also was für Einwanderungskontext das sie haben, ist das sicher, hat eine Relevanz.
Mhm. Und jetzt zum Beispiel, es läuft sie sicher auch total unterschiedlich ab, von Kultur zu Kultur, von Land zu Land. Aber es ist so der klassische Fall, wo ihr damit konfrontiert seid, wie ein Zwangsheirat abläuft.
Da müsste ich eben sagen, weil Heirat hat sehr stark auch kulturelle Elemente. Jede Gesellschaft hat ihre eigene Vorstellung. Auch in der Schweiz hat wahrscheinlich, gibt es unterschiedliche Vorstellungen, was man unter Heirat vorstellt. Und da gibt es eben jede, also ich sage mal, es ist stark mit sittliche Normen verbunden, zum Beispiel Cousin- oder Cousinen-Heiraten. Das ist in vielen Gemeinschaften gang und gäbe. Oder für die andere, zum Beispiel albanisch sprechende Personen, das ist unsere Erfahrung in der Beratung, finden, das kann man sich ja nicht vorstellen. Oder Personen aus Tschetschenien finden, das kommt gar nicht in Frage. Wir haben aber kurdisch sprechende Personen oder eben Personen aus Sri Lanka, wo das eigentlich ganz normal gelebt wird. Also es gibt doch gewisse kulturelle Elemente, die anders abläuft. Eheschliessung. Also das ganze Ritual, das ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Was aber, wenn du mich fragst, gibt es Gemeinsamkeiten? Das ist, wo ich würde sagen, auch in Bezug auf Frauen, die Kontrolle oder die weibliche Sexualität und damit zusammenhängende Jungfräulichkeit. Klar, ich glaube, die Erwartung gibt es auch an Männer, aber gut, wir haben ja nicht das Jungmännlichkeit, das Wort gibt es ja eigentlich nicht einmal. Es wird eigentlich sehr stark bei den Frauen die Kontrolle durchgeführt und das ist für viele eigentlich ein Thema, wo auch religiös angeschaut, sei es jetzt im christlichen Kontext oder im hinduistischen oder islamischen Kontext oder jüdischen Kontext, das Thema von Jungfräulichkeit, das kommt immer wieder. Das ist auch der Heiratszwang. Also da gibt es spezifische Aspekte, die halt sehr typisch ist bei jedem Fall. Und warum, eine von den wichtigen Ursachen, warum Frauen so jung verheiratet werden, das hängt auch damit zusammen, dass sie eben jungfräulich in die Ehe gehen. Und dann für viele ist, also die Eltern, sie haben die Auffassung, das ist ihre Verantwortung. Weil Eheschliessung wird ja nicht als Verantwortung vom Individuum angeschaut, sondern Eheschliessung wird als Verantwortung von der Familie, von den Eltern, vor allem eben die ältere Generation in der Familie, das ist wie Aufgabe von ihnen, weil sie halt die Lebenserfahrung haben, weil sie halt die Weisheit haben, darum wissen sie am besten, was für die jüngere Generation richtig ist. Und das ist ja genau das falsche Ansatz, weil die ältere Generation wissen genau nicht, was die Jungen brauchen, im Sinne von, Jungen wissen am besten, was für sie passt, oder? Das ist sogenannte Adultismus, wo im Heiratsverhalten stark prägend ist. Weil du jung bist, weil du wenig Lebenserfahrung hast, weißt du, was du sozusagen für die Ehe brauchst. Und gleichzeitig damit ja zusammenhängend Ehe als eine Bindung fürs Leben lang, wird ja schon damit mitgegeben. Du kannst, das ist nicht ein Feld, das du kannst ausprobieren, aber dabei muss es ja genau so sein. Du, es sollte dazu gehören, dass du da ausprobierst und wenn es nicht funktioniert, dann löst du dich von dem. Dass die Freiheit solltest du ja haben. Aber eben genau das ist so die Erwartung, Vorstellung, dass du kannst da nicht ausprobieren mit der Ehe, sondern du bist dann für lebenslang gebunden. Das sind so Aspekte, wo viele eben arrangierte Heirat praktizieren oder Zwangsheirat haben, können wir sagen, sind Gemeinsamkeiten vorhanden.
Ja, eigentlich ist es ja, also es ist ja unglaublich teilweise kompletter Irrsinn, dass man sich überlegt, eben, du sagst vor allem via Skype oder via Zoom, via was auch immer, werden zwei Leute wie verheiratet, die sich noch nie gesehen haben, die sich vielleicht nicht einmal kennen, nur weil sie die Eltern oder wer auch immer jetzt für die passen zusammen, das wäre noch eine gute Idee, wenn die zusammen heiraten. Und es muss dann quasi funktionieren und es ist nicht irgendwie, entweder das passt dann oder das passt nicht, das gibt es nicht, es muss einfach passen.
Ja, weil es ist ja genau dann, es werden sogenannte objektive Kriterien gestellt, oder? Und sie denken, die Kriterien sind relevant, damit die Ehe hebt. Das sind eben Bildungshintergrund und Hintergrund nicht nur vom Brut oder Brüttigam, sondern Familie. Wer sind sie überhaupt?
Genau, ja.
Wird sie ja eigentlich in diesem Kontext auch abgeklärt oder das sollte eigentlich lange, damit die Ehe funktioniert. Aber was sie alle vergessen oder ignorieren in dem Sinn, damit die Ehe funktioniert, müssen ja die zwei Individuen sich müssen ja verstehen. Und das Verständnis, das funktioniert ja nicht immer nur rein auf objektive Kriterien, sondern es sind ja subjektive, die Emotionalität, die da sehr stark involviert ist. Und das wird vernachlässigt. Und ich finde auch, der Adultismus, der da eben gelebt wird. Ich als Individuum, die Verantwortlichkeit, die habe ich oder soll es auch bei mir liegen, dass ich kann selber bestimmen, ob ich heiraten will. Wenn ich dann heiraten will, also wen und auch wann und all diese Fragen und wie oft. Das, ich finde auch, darüber müssen wir reden. Also ich glaube auch, mehrmals heiraten, wenn es mir so ist. Also das sind so Aspekte, wo wir sollten unter Ehefreiheit auch können dürfen diskutieren.
Yeah.
Oder die Frage gestellt hast, muss man überhaupt heiraten? Das ist auch eine wichtige Frage, oder?
Mm-hmm. Bis du hast vorher eben gesagt, immer stehe ich eigentlich im Zentrum, oder ist das, wenn man es wie einen Kreis hat, wo die überschneidenden Elemente von den unterschiedlichen Religionen, von den unterschiedlichen Kulturen, von den unterschiedlichen Ländern ein bisschen zusammen vereint, ist immer die Jungfräulichkeit, wo alle verbindet, wo muss gegeben sein. Zum einen, warum ist es so zentral? Und dann zum anderen, wir haben es ja am Anfang wie diskutiert, also eben, die schreiben ja zum Beispiel auf der Webseite, eine Sexualität darf gar nicht erlebt werden, darf gar nicht stattfinden vor der Ehe zum Beispiel. Und das andere, was mich interessiert, ist auch, zu welchem Punkt wird es eben, werden junge Frauen, was ja glaube vor allem gegeben ist, weniger Männer, die kontrolliert werden und zwangsverheiratet werden. Also du wirst mich korrigieren, wenn es das so extrem viel gibt, ich glaube es weniger. Also es ist schon mal ein anderes Beispiel. Also es sind natürlich immer beide betroffen von einer Zwangsheirat. Aber kontrolliert werden, glaube ich, schon vor allem junge Frauen oder einfach Frauen generell. Und bis zu welchem Punkt geht die Kontrolle dann jetzt zum Beispiel hier in der Schweiz von jungen Frauen, bevor sie zwangsverheiratet werden, dass sie nicht mit Kolleginnen in den Ausgang dürfen, dass sie nicht dürfen so zu dieser und dieser Zeit noch unterwegs sein, dass sie das und jenes nicht dürfen. Ja,
das sind verschiedene wichtige Themen, die du jetzt angesprochen hast. Und ich möchte sehr gerne auch hier betonen, also das hast du ja gesagt, sind beide, auch Männer sind von Zwangsheirat betroffen. Das finde ich auch sehr wichtig, dass man auch das auch in der Sensibilisierung oder in der öffentlichen Diskussion auch den Aspekt auch mitnehmen. Weil bei uns Circa 20% sind Männer, die zu uns zur Beratung kommen. Und das finde ich doch, wenn man allgemein das Verhalten von Männern, die jetzt irgendwie Unterstützung brauchen, allgemein, ist es ja sehr weh, also ist ja nicht so hoch. Und vielleicht hängt das wieder mit dem, mit unserem Gesellschaftsbild, also es ist ein bisschen eine breitere Diskussion, dass immer was wird von einem Mann erwartet, oder der starke Mann, der nie Hilfe holt, das sind ja immer noch auch vorherrschende Rollenbilder oder Geschlechtsbilder, die ja immer noch in unserer Gesellschaft gibt. Und das hat sicher auch eine Beeinflussung auf das Meldeverhalten von Männern. Und bei Zwangsheirat, dass wir doch 20% haben, das ist doch wichtig. Und ich sage es immer wieder, eine von der Ursachen für Zwangsheirat ist ja, dass die Gesellschaft eine starke patriarchalische Struktur hat. Und das Patriarchat ist aber auch Opfer von dieser Struktur. Das heisst eben, Männer, es muss nicht nur jetzt homosexuelle Männer sein, wir haben auch heterosexuell orientierte Männer, die eben die sogenannte falsche Freundin Sicht von den Eltern haben, weil sie halt nicht die gleiche Herkunft hat und dann finden die Eltern, sie passt nicht zu uns. Und dann tun sie ihn zwangsverheiraten mit jemandem, wo nach der Vorstellung der Eltern eben die richtige wäre. Also da, auch über das müssen wir natürlich reden. Die Kontrolle, die du angesprochen hast, das ist korrekt. Das geht um Sexualität. Und wenn wir über Sexualität reden, dann ist die weibliche Sexualität, die stark kanalisiert und kontrolliert wird. Es gibt Feministinnen, die sagen jetzt, die sogenannte Ehre, sozusagen die Familienehre. Ich bin ein bisschen skeptisch mit dem, weil rechtlich gibt es eigentlich das gar nicht, dass Familie Ehre hat. Das sind Individuen, die Ehre haben. Aber es ist ein Konstrukt, ein soziales Konstrukt, das sehr hoch immer wieder gesetzt wird. Die Familienehre, die hängt sozusagen an der weiblichen Sexualität. Das wird dort angehängt. Da gibt es sehr starke feministische Diskussionen auch zu dem Thema. Aber bei Zwangsheirat, es hat geschlechtsspezifische Elemente. Natürlich die Einschränkungen, die vorhanden sind. Da gibt es für einen Mann unterschiedliche Einschränkungen, für eine Frau, das ist halt per se, weil sie zu dem Geschlecht jetzt gehören, oder? Und ich rede halt jetzt immer von Mann und Frau, weil leider im Zwangsheiratskontext wird immer in dieser Binarität auch gedacht.
Ja, also es ist eben dann nicht so, dass wir Frauen kontrolliert werden, um dann Frauen unter Frauen zu verheiraten. Darum habe ich mich spontan vorher auch gefragt, es betrifft ja eben immer eigentlich quasi einen Mann, oh, aber der wird nicht kontrolliert. Und das, ja.
Ja, es gibt kein, also ich meine, klar, auch das Gebot oder das Verbot von vorehelicher Sexualität sollte für alle gelten. Aber wenn es um Kontrolle geht, dann ist das, jetzt eben, es gibt die verschiedenen, sage ich mal, sehr konservativ ausgerichtete Familien, dass zum Beispiel Bettlaken immer noch nach, sage ich mal, erste Nacht, wo das Paar zusammenbringt, dass es immer noch kontrolliert wird. Es gibt sogar auch Rechtsordnungen, wo im Gerichtsverfahren zum Beispiel das Jungfräulichkeit das Thema kommt oder dass voreheliche Sexualität nicht nur gesellschaftlich tabuisiert und verboten ist, sondern auch rechtlich. Zum Beispiel in Iran, Afghanistan oder Pakistan ist das sogenannte Zina. Das, eben, das, es wird mit drakonischen Strafen geahndet. Das muss man sich auch vorstellen für die Personen, die jetzt nicht nur in der gesellschaftlichen Normen, sondern auch die rechtlichen Normen verinnerlicht haben. Und wenn sie hier in der Schweiz ankommen, ist für sie auch nicht einfach oder es ist ein verkehrte Welt, kann man so sagen, die, wo sie konfrontiert sind, weil das, also wenn man jetzt die Rechtsordnung oder Schweizer Gesetz anschaut, das Zivilgesetzbuch sagt, du darfst erst ab 18 heiraten. Aber das Strafgesetzbuch sagt, das sexuelle Mündigkeitsalter ist bei 16. Aber auch vor 16 darfst du sexuelle Erfahrung haben. Also der Altersunterschied muss einfach 3 Jahre sein, oder? Das ist so ein bisschen das Schutz vor Pädophilie, wo das Recht vorgibt. Und dann musst du es vorstellen für Menschen, die eher von einer anderen Rechtsordnung oder auch von gesellschaftlichen Normen kommen, wo es darf kein Sex vor der Ehe stattfinden, aber hier ist es erlaubt. Das ist eigentlich eine verkehrte Welt. Und das kann auch einer von, sage jetzt mal, Gründe sein, warum jetzt in der Diaspora hier ankommen, auch dass die Eltern noch mehr Angst haben, dass ihre Töchter jetzt eben sexuelle Erfahrung sammeln oder Liebesbeziehungen eingehen und dass sie dann nicht mehr Jungfrau sind, dass sie dann noch mehr sozusagen Kontrolle einführen, dass sie dann noch früher zwangsverlobt werden. Das ist noch wichtig, der Diaspora-Effekt noch eine sehr starke Rolle kann spielen.
Ja, im ganzen Prozess.
Ja, genau, weil es ist nicht so, dass einfach die Menschen kommen da an mit einem Rucksack. Bei ihnen gibt es die und die Normen, die und die Seiten. Natürlich, wir nennen den Herkunftseffekt, die ist auch vorhanden. Aber es kann auch in Migration, im Ankommen, in Diaspora, gibt es auch andere Faktoren, die vielleicht zu einer Verstärkung von gewissen Praktiken kann führen. Das war eben das Beispiel gewesen, mit Frühverheiratung oder Kinderheirat und auch Recht so, wie auch Recht kann gewisse, eben genau das Rechtssystem, das ich jetzt erläutert habe, wie auch das kann eine Ursache sein, dazu führen, warum die Menschen dann auch so sich verhalten. Aber wichtig ist hier natürlich, also ich bin dafür, dass wir die Möglichkeit haben, weil Sexualität ist ein Menschenrecht, auch wenn du mich fragst, dass auch die sexuelle Entfaltung, das sollte auch für Kinder und Jugendliche auch ermöglicht werden. Darum bin ich der Meinung, man muss einfach Aufklärung, sexuelle Aufklärung muss man schon genug früh in den Schulen anfangen, dass Kinder auch sich mit dem Thema auseinandersetzen, dass auch Sexualität auch selbstverständlich ist und dass sie da nichts verstecken müssen, dass ihnen niemand kann auch vorschreiben kann, dass sie eigentlich die, dass es auch zu Selbstbestimmung gehört. Und da finde ich eben extrem wichtig, dass man in der Schweiz auch über diese Themen auch genug früh redet.
Ja, also dass einfach nicht irgendwie stigmatisiert wird. Was ist das? Wie findet das statt? Ich finde auch, es sollte ja auch interkulturell stattfinden. Also es bringt ja nichts, wenn man es nur den einen erzählt, den anderen nicht. Weil es überschneidet sich ja. Also man sollte das wahrscheinlich auch allen, die Gesamtbevölkerung darüber sensibilisieren, wie das stattfindet und darauf aufmerksam machen. Und jetzt klingt nur so und steht wahrscheinlich am Schluss ein Wechsel. Oder ja, mal doch ein Wechsel, ja.
Sehr wichtig, auch das, was du jetzt gesagt hast, die Sensibilisierung von der Gesamtbevölkerung. Unsere Erfahrung ist so, dass die Betroffenen, die zu uns kommen, also sage ich jetzt mal, 50% sind sie selber, die Hilfe suchen und sonst professionelle Hilfe holen. Aber dann gibt es auch das soziale Umfeld von diesen betroffenen Personen, wo es kann eine gute Freundin sein oder auch Arbeitgebende oder Nachbarin oder sonst Mutter von der guten Freundin, wo jetzt wird gerne unterstützen. Und da ist es häufiger eigentlich wichtig, dass man in dem Moment das Richtige macht. Und wenn du nicht weißt oder wenn du noch nie gehört hast oder dass du nicht weißt, dass es überhaupt hier stattfindet, dann gibt es auch eine Überforderung für die Personen, die helfen wollen. Und es kann auch sein, dass sie dann nachher den falschen Schritt machen. Dass sie vielleicht gerade zu der Familie gehen und sagen, wieso machen sie das? Also die Tochter will das nicht oder der Sohn hat andere Wünsche. Also es kann dann schnell dann auch, sage ich jetzt mal, das gut Gemeinte vielleicht eher das Negative für die Betroffenen dann auslösen. Und darum ist es immer wichtig, dass man nicht immer sofort zu den Eltern geht, auch für Fachpersonen, dass man nicht immer die Eltern sofort konfrontiert, sondern man muss hier sehr sorgfältig vorgehen, weil die Eltern haben auch nicht gern, dass das Kind, also wenn sie erfahren, dass das Kind jetzt mit dem Thema an die Externe gegangen ist. Das ist wie so, wenn ich jetzt eher ein bisschen alltäglich Ausdrücke verpetzt habe, das kommt dann auch nicht gut. Das kann dann eher kontraproduktiv werden, dass dann nachher die Betroffene ganz verschwindet. Das wollen wir ja auch nicht. Also darum ist es wichtig, dass man weiss, das Thema ist so und so, wie muss man vorgehen? Und ich finde, wir haben ja in der Schweiz, fast jedem Kanton gibt es hier Angebote. Das ist auch das Schöne, finde ich, und dass man einfach direkt an der kantonalen Stelle wendet oder Gemeinde, dass man einfach hier entsprechende Hilfe holt, anstatt dass man dann direkt zu der Familie dann geht.
Mhm. Du hast etwas Spannendes angesprochen, wie ich finde. Oder es hat mich auf den Gedanken gebracht, wie viel von den, oder ja, ich weiß nicht, ob man es so sagen kann, aber es gibt sicher einen gewissen Prozentsatz, wo einfach so sagen, das stimmt für sie so, also wenn sie zwangsverheiratet werden, wenn sie, wenn so, oder ja, nicht einmal zwangsverheiratet werden, sondern ein Arrangement stattfindet und eine arrangierte Hochzeit stattfindet, zu wie vielen, oder ja, nicht, das kann man nicht prozentual sagen, aber wie gross ist so der Teil, oder wo man kann sagen, das stimmt für die Person, also es ist nicht mehr, dass es die wird stören, und wie viel gibt es wirklich, die eben zu euch kommen, oder wo offensichtlich nicht damit eigentlich will leben und können leben, ja.
Ich habe nur Aussagen gemacht zu denen, die zu uns kommen, also ihre subjektive Sicht auch die Heirat Zwang empfindet, und das ist eben wichtig. Für Beratungsstellen, dass Betroffene nicht bevormundet werden, sondern dass Betroffene selber bestimmen, das war eine Zwangsheirat für mich. Klar, rechtlich gesprochen braucht gewisse objektive, eben, da braucht es auch Definition, was ist Zwangsheirat, welche Nötigungsmittel, das ist auch strafrechtlich Relevanz. Aber für die Beratung ist es sicher wichtig, die subjektive Empfindlichkeit der betroffenen Personen. Wie viele sich mit einem arrangierten Heirat zufrieden geben, ich kann darüber keine Aussagen machen, weil es gibt auch keine Erhebungen zu arrangierten Heiraten in der Schweiz. Was sicher bekannt ist, oder was ich auch schon in der Studie und Literatur gelesen habe, dass weltweit mehrheitlich arrangiert geheiratet wird.
Also nicht zwungenermassen, sondern das wirklich arrangiert wird, ja. Also arrangiert würde eben heissen, dass man wie die Möglichkeit hat, Nein zu sagen.
Das ist in der Theorie eben, aber ich finde, man muss dann auch den sozialen Kontext auch da mitdenken, und darüber gibt es in dem Sinn keine auch, Erhebungen. Also ob jetzt das Arrangement, wie viel Zwang involviert ist, und ob strukturelle Zwang, also Zwang kann ja auch strukturelle Zwangssituationen geben oder familiär. Ich mache dir ein Beispiel, wenn du jetzt gerade das älteste Kind in der Familie bist. Da gibt es bei gewissen Kulturen so, dass eigentlich die älteste Tochter muss zuerst heiraten, und dann kommen die anderen an die Reihe. Und wenn du eigentlich, sage ich jetzt mal, schon 10-mal Nein gesagt hast, also das ist eben der Punkt, wie oft darfst du Nein sagen? Darfst du 1000-mal Nein sagen? Nein, natürlich nicht. Also irgendein ist, wirst du schon den Druck spüren, hey, jetzt musst du mal mitmachen, oder eben, du wirst älter. Das ist auch noch wichtig. In China gibt es das Konzept auch, Sheng Nu Frauen, das Leftover Women. Sobald du 27 und älter bist, dann bist du wie so, bist du jetzt alt für den Heiratsmarkt. Das heisst, es gibt, mit dem Alter hast du eigentlich den Zwang, so jetzt, wenn du noch 35 unverheiratet bist, das ist unvorstellbar, das heisst, irgendetwas stimmt mit dir nicht. Also, das heisst, das Ganze muss ja auch funktionieren, und all die, die eben, sei es subtil oder die Druckformen, was die Menschen erleben, über das muss natürlich auch in einer repräsentativen, also repräsentative Aussage zu machen, braucht auch extrem die Befragungen dann auch mit Betroffenen, die eine arrangierte Heirat machen. Darum ist es auch schwierig, eine Aussage zu machen. Aber wichtig ist sicher, und das finde ich, wenn man aus Sicht von Ehefreiheit und die Freiheit in der Eheschliessung, wenn man das Thema menschenrechtlich ansprechen, dann finde ich, müsste man auch über arrangierte Heirat nicht nur einfach haben, arrangierte Heirat, da geht man von dem aus, dass sie dürfen Ja oder Nein sagen. Ich finde, man muss auch über das reden, diskutieren. Inwiefern gibt es hier auch Vielleicht Elemente, die können zwanghaft sein können. Was sind Konzepte, die mit arrangierter Heirat verbunden sind? Ist das wirklich die Freiheit, die sie haben oder nicht? Also ich finde, es ist nicht das Thema, das rechtlich verboten werden muss oder sollte, sondern es ist ein Thema, das in einer, sag jetzt mal, in einer soziologischen Perspektive angeschaut, gesellschaftlich diskutiert werden muss.
Ja, wenn ein breiterer Kontext diskutiert werden. Ja, beim sogenannten Arrangement ist es ja nicht mehr so, dass es so, aber es ist ja wirklich gar nicht mehr schwarz und weiß. Es gibt ja da extrem viel Grautöne dazwischen, was da alles noch stattfindet und so, ja. Das andere, was du ansprichst, sind ja so wie die drei Phasen, die es eben gibt, eben mit, das ist ja auf eurer Webseite so, mit 18 die Ehemündigkeit, was so eine erste Phase von Zeitpunkten mit Zwangssituationen stattfinden, dann mit 23 gibt es hier das Heiratsalter ideal und dann mit 26 eben das, was du hast gesagt, dass dann schon fast ja, absurd ist, dass man dann noch nicht verheiratet ist.
Genau. Das ist jetzt unsere Beobachtung oder unsere Erhebung für die Schweiz, also von den Betroffenen, wo wir jetzt sagen, weil 18, das ist ja in der Schweiz das Ehemündigkeitsalter, dass dann so wie eine Druckwelle noch kommt. Aber wie ich auch geschildert habe, der Zwang oder Druck kann auch viel früher anfangen. Also wir haben unsere Beratungen, es ist ja nicht so, dass jetzt ein Betroffener kommt, das gibt es auch, es ist auch schon vorgefallen, ich habe 2 Wochen muss ich jetzt fliegen und ich weiß, es wird eigentlich ein Zwangsheirat sein, auch so Situationen kommen vor. Wir haben aber auch, vor allem junge Frauen, eben, die sagen, dass sie die Druckkontrolle nicht mehr können, aushalten und dass sie Angst haben, dass es eigentlich bei Heirat eigentlich, dass sie gar nicht mitreden dürfen. Also es ist eben, weil sie, also sie kennen ja natürlich auch, wie ihre Familie tickt, dass sie eigentlich auch schon vorher eigentlich Beratung dann auch holen, dass sie sich können befreien.
Ja, das andere, was ich vorher noch angesprochen habe, mit dem herausfinden, wie viel mit dem eigentlich für wie viele Frauen und auch Männer das stimmt, so zu leben, das ist ja schwierig herauszufinden. Du kannst ja niemanden fragen, hey, ist es für dich okay, wie du jetzt da nach dieser Zwangsheirat lebst oder nicht lebst? Das kannst du ja fast nicht, das kannst du fast nicht, da kannst du ja fast keine Daten dazu erheben.
Also, weißt, ich finde, bei dem Thema, es ist wie so Vergewaltigung in der Ehe. Also, vielleicht verstehst du, was ich damit auch anstelle. Du kannst nicht zu einer Frau haben, du bist jetzt vergewaltigt worden, ist es jetzt trotzdem okay? Oder kannst du, sie hat sich abgefunden in dieser Ehe, sie, ja, okay, es funktioniert, das ist mal verziehen und alles okay. So denkt man ja nicht. Vergewaltigung ist Vergewaltigung, ob sie in der Ehe oder nicht. Und zum Glück ist es ein Offizialdelikt und die Stadt hat, Strafverfolgungsbehörde muss da nachgehen, wenn sie Kenntnis haben. Aber wir als Gesellschaft haben ja nicht das Gefühl, die ist jetzt nur vergewaltigt worden, aber sie hat es ihnen ja verziehen und kann glücklich sein in der Ehe. Also, vielleicht verstehst du meine Analogie das gleiche auch bei Zwangsheirat. Es geht darum, wie die Ehe entstanden
Klar,
ist. Es ist
ja.
nicht ein Bagatelldelikt, sondern es ist ein Verbrechen mit bis 5 Jahren Gefängnisstrafe. Und wenn der Ursprung so gewalttätig war, das ist für mich relevant auch, wenn wir jetzt über das Thema auch diskutieren. Also es ist ein Zwangsheirat, Punkt. Und
Ja,
ob sie
klar,
nachher
ja.
gefunden haben oder nicht, aber es hat ein Gewaltakt stattgefunden und wir haben es als Offizialdelikt definiert und dem nachzugehen rechtlich, das ist sehr wichtig. Nachher natürlich, wenn jetzt eine erwachsene Person ist, da können wir als Beratungsstelle niemanden bevormunden, wenn jetzt die Person findet, ich will jetzt mit dem leben, das ist als erwachsene Person, kannst ja nicht, können wir ja nicht sagen, nein, du musst es so und so weiter. Wir haben ja keine Anzeigepflicht. Wir sind dann Beratungsstelle, Fachstelle, wo unterstützend für Betroffene da sind. Also da entscheidet die betroffene Person, was gemacht wird. Hingegen bei Minderjährigen sieht das Thema nochmal anders aus. Aber bei erwachsenen Personen ist das klar. Und eben wie gesagt, die Personen, die zu uns kommen, bei ihnen ist es ja auch ganz klar, sie wollen sich ja auch befreien.
Ja. Ja, Wie sehen auch die rechtlichen Möglichkeiten aus, dass man überhaupt dagegen kann vorgehen kann, also dass man etwas machen kann?
Genau, der strafrechtliche Aspekt, den habe ich schon, eben, wie gesagt, 181a im Strafgesetzbuch. Wir haben dann eigene Strafbestimmung zum Thema Zwangsheirat seit dem 1. Juli 2013. Es sind auch andere Rechtsänderungen gleichzeitig in Kraft gesetzt worden, zum Beispiel im Zivilgesetzbuch. Es gibt neue zwei, also neue seit 2013. Es ist jetzt ja gut, auch schon bald 10 Jahre im nächsten Jahr, seit das Gesetzespaket in Kraft gesetzt worden ist, dass zum Beispiel, wenn eine Ehe aus Zwang eingegangen worden ist, dann gilt es als ein unbefristeter Eheungültigkeitsgrund. Also du hast da nicht irgendwelche zeitliche Einschränkung. Du könntest ein Annullierungsverfahren einleiten, auch von Amtes wegen, auch Behörden können hier eigentlich handeln. Und plus Minderjährigkeit. Wenn du jetzt minderjährig eine Ehe eingegangen bist, ob es Zwang oder nicht, das spielt keine Rolle. Wobei hier kann man sagen, dass die Minderjährigkeit den Mangel heilt, sobald du Volljährigkeit erlangt hast. Da gibt es aber Reform. Das ist noch ein laufendes Rechtsprojekt, sage ich jetzt mal so. Vernehmlassungen haben stattgefunden, dass sie mir, also das eigentlich die Idee ist, dass nicht mit 18 schon, dass es eh als geheilt angeschaut wird, sondern erst ab 25. Also, da sind noch rechtliche Reformen eigentlich angesagt. Sonst noch andere wichtige Änderungen im AIG, Ausländer- und Integrationsgesetz. Wenn du jetzt Opfer von Zwangsheirat bist, dann musst du keine, also sag jetzt mal, Befürchtung haben oder dass du musst 3 Jahre lang in einer Ehe bleiben. Vor allem, wenn du für die Ehe, also im Rahmen von einer die Ehe in die Schweiz gekommen bist, du kannst eigentlich hier ohne Befürchtung, dass du zurückgeschickt wirst, das eigenständige Bleiberecht als Opfer von Zwangsheirat. Die Möglichkeit gibt es auch, dass einer von schönen ist. Also ich sage es mal, positive Schutzmaßnahmen auch für Betroffene in diesem Feld.
Ja, spannend. Vielleicht noch so abschließend, was müsste alles noch da werden, jetzt in der Schweiz und auch international, dass wir auf einem guten Weg sind?
In der Schweiz natürlich das Thema, ich finde, rechtlich muss mit der minderjährigen Heirat Verbesserungen stattfinden. Ich habe gesagt, dass man in der Schweiz ja erst ab 18 kann heiraten, aber in Bezug auf Eheanerkennung, wo, wenn jetzt ein Minderjähriger im Ausland eine Ehe geschlossen worden ist, das wird grundsätzlich in der Schweiz anerkannt. Und ich finde, da braucht es rechtliche Reform und eben wie gesagt, das ist ein laufendes Projekt. Und was ich auch wichtig finde, das ist eine Thematik, die ich auch schon angesprochen habe mit dem Endogamiezwang, dass man einen offenen Diskurs führt, dass es darf keinen Rassismus geben, wenn es um Eheschließung geht, Partnersuche hat. Also UN Antirassismuskonvention hat im Artikel 5 genau das auch verankert. Wenn man den Artikel 5 anschaut, dort heisst es darf auch bei der Eheschließung keine Diskriminierung geben aufgrund von Herkunft, also jetzt statt nur Rasse, weil, also natürlich ist das verankert worden aufgrund von historischen Ereignissen, ja, also während der Nazi-Zeit, dass zum Beispiel gesetzlich Eheschließungen zwischen jüdischer und deutscher Bevölkerung ja verboten war, oder im amerikanischen Kontext natürlich zwischen African Americans und also dass es eigentlich auch da verboten hat oder im südafrikanischen Kontext auch in Bezug auf Eheschließung stark rassistische Gründe im Vordergrund war, hat man das im Menschenrechtsinstrument das auch verankert. Es darf keine Diskriminierung geben, wenn es um Eheschließung geht. Und ich finde, das müssen wir nochmal verankern, beziehungsweise über das reden, weil die Betroffenen, die mit mir zu tun haben, genau das Problem auch haben, dass es eigentlich aufgrund von Herkunft, Hautfarbe, die hei nicht ermöglicht wird, weil eben das die Person nicht zu der Wahl oder zu dem Arrangement von den Eltern dann gehört. Das ist sicher ein wichtiges Thema, wo ich finde, braucht Diskussion. Und auch, dass mit der Sexualität, dass Sexualität nicht tabuisiert wird, sondern schon genug früher sexuelle Aufklärung stattfindet. Und dass es auch selbstverständlich auch zu menschlichen oder individuellen Entwicklung, Entfaltung auch gehört und dass man auch darüber auch mehr offen redet.
Ja, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Danke dir für deine Zeit.
Ja, danke vielmals, Niklaus, auch für dein Interesse an diesem Thema und für ein Stück Sensibilisierung auch, wo du beiträgst.
Sehr gerne.
Das war es mit der 40. Folge vom Podcast Tête-à-Tête. Schön, seid ihr wieder dabei gewesen. Natürlich würde es mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet und zuhört, was heisst Podcast Tête-à-Tête. Bis dann wünsche ich euch alles Gute, macht's gut, ciao zusammen.